Ja, heute unser großes Thema, genau das dritte von den fünf Abenden, Jesus. Die Präsentation, die funktioniert nicht, ne? Nee, super, kein Problem. Ich hatte ein kleines Quiz vorbereitet, aber das können wir auch weglassen. Das macht nichts. Jesus, wir alle haben schon mal von Jesus gehört, wir alle haben unsere Vorstellung über Jesus. Aber wer war dieser Jesus wirklich und warum kam er? Darum soll es heute Abend gehen, um diesen Jesus. Nun, wenn man heute von Jesus redet, kommt ganz oft der Einwand, auf den ich als erstes ein bisschen eingehen möchte, nämlich der Einwand, dass Leute sagen, dieser Jesus, so wie er in den Evangelien dargestellt war, in der Bibel, der hat niemals existiert. Oder er war zumindest, wenn es mal so einen Jesus von Nazareth gab, komplett anders, als er dargestellt wird. Ich habe einen Nachbarn bei mir im Haus wohnen, einen ganz lieben, mit dem verstehe ich mich gut und mit dem rede ich auch immer mal wieder über Jesus. Und der hatte so seine eigenen Meinungen und legt mir immer mal wieder Bücher vor die Tür. Und letztens hat er mir eine Zeitschrift vor die Tür gelegt, Hör zu, Wissen, so ein halb, also nicht ganz ernstzunehmende Fachzeitschrift über Wissen. Und da gibt es zum Beispiel einen Artikel hier, die geheime Geschichte der Bibel. Ja? Und genau, natürlich steht da drin, dass man der Bibel vorn und hinten nicht trauen kann. Die haben sich einen amerikanischen Wissenschaftler, der ziemlich bekannt ist, für diesen Artikel geholt und den interviewt. Bart Ehrman heißt der. Natürlich jemand, der aufgrund seiner Geschichte auch sehr klar gegen das Christentum ist, also ein ausgesprochener Atheist, weil er in seinem Leben selber Leid erlebt hat und deshalb sagt, es kann keinen Gott geben. Der ist auch kein Historiker, sondern Religionspädagoge, aber hört zu Wissen, holt sich gerade diesen Mann dann, um ihm die Frage zu stellen, hey, dieser Jesus, hat er wirklich existiert oder nicht? Und hier in diesem Heft sagt Bart Ehrman zum Beispiel, dieser Jesus, von dem wir in der Bibel lesen, der war komplett anders als der wirkliche Jesus, der damals wirklich durch Galiläa gegangen ist. Und er bringt da so ein paar Gründe in Anführungsstrichen dazu. Genau, gar nicht so viele. Also es ist ziemlich einfach plakativ und ziemlich billiger Journalismus. Aber viele Menschen glauben solchen Artikeln und immer wieder höre ich von Menschen, die sich wirklich fragen, Jesus, hat er überhaupt jemals gelebt? Oder viele Menschen, die sagen, na, dieser Jesus, so wie ihn die Bibel beschreibt, war komplett anders, als er wirklich war. Und wir als Wissenschaftler müssen herausfinden, wie dieser historische Jesus wirklich war. In letzter Zeit ist auch eine Version recht populär geworden, nämlich eine Version, die besagt, Jesus, der war ein ganz normaler Mensch, ja, wie du und ich, aber im Nachhinein wurde er so von den Menschen, um mal ein Jugendwort zu gebrauchen, gehypt, also zu was Großem gemacht und mythologisiert. Das heißt, diesem Jesus, der eigentlich ein ganz normaler Mensch war, dem wurden dann so verschiedene Bruchstücke aus diversen antiken Mythen zugeschrieben. Zum Beispiel von Mithras oder Dionysus, Osiris, Attis, Horus, Adonis, diese ganzen Götter, die wir kennen. Und das wurde irgendwie alles zusammengemixt und auf diesen Jesus übertragen. Und das ist das, was wir in der Bibel finden, sagen diese Wissenschaftler. Nun, ein genauer Blick auf die Primärquellen über die oben genannten, also diese Gottheiten, die ich gerade gesagt habe, Mithras, Dionysus und so weiter, die auch wirklich vor Jesus geschrieben worden sind, zeigen erstmal, dass so gut wie keine Übereinstimmung gibt zwischen diesen Gottheiten und dem, was Jesus getan hat. Und wenn es doch einige mögliche Parallelen geben sollten, dann sind die viel zu allgemein gehalten, als zu sagen, na, die haben das damals auf Jesus umgemünzt und für ihn benutzt. Interessant ist doch, aber die Quellen über diese mythischen Götter, die mehr Ähnlichkeit mit Jesus haben, die sind erst nach Jesus entstanden. Also eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Diese Leute, die über die antiken Götter geschrieben haben, haben von Jesus geklaut, von der Bibel geklaut und das auf ihre Götter übertragen. Und drittens ein Grund, den ich sehr einleuchtend finde. Wenn da wirklich Schwindler gewesen wären im ersten Jahrhundert, die aus Jesus einen Mythos machen wollten. Stellt euch das mal vor, das waren ja jüdische Männer in einer jüdischen Kultur. Und das war eine Kultur, die streng monotheistisch war, streng Tora-gläubig war. Und nehmen wir an, Leute wollen jetzt kommen und dieser Kultur, dieser Gesellschaft zeigen, hey, euer Messias ist gekommen und der, den wir verkündigen, ist euer Messias. Die würden doch niemals auf den Gedanken kommen, irgendwelche Sachen von irgendwelchen Mythen von heidnischen sterbenden und wieder auferstehenden Göttern zu nehmen. Sondern die würden was nehmen, was viel mehr an der jüdischen Kultur ist. Und deshalb ist eigentlich dieser ganze, ich sag mal, Zirkus um den historischen Jesus oder darum, dass irgendwelche Mythen auf Jesus übertragen wurden, gelinde gesagt, ziemlich von ganz, ganz weit hergeholt. Lass uns lieber darauf hören, was echte Historiker sagen. Zum Beispiel Will Durant, das war ein Gewinner vom Pulitzerpreis, der hat ein ganz großes Werk geschrieben, die Geschichte der Zivilisation. Selbst kein Christ, der schreibt über Jesus: Niemand, der diese Szenen in den Evangelien liest, kann an der Person zweifeln, die hinter diesen Szenen steht. Nach 2 Jahrhunderten der historisch-kritischen Methode bleiben die Grundzüge des Lebens, Charakters von Jesus Christus ziemlich klar und stellen den faszinierendsten Bestandteil in der Geschichte der westlichen Menschheit dar. Das sagten einer, der kein Christ ist, über Jesus. Er sagt, wir können das, was die Bibel uns zeigt von Jesus, dem können wir vertrauen. Und der ganz einfache Beweis ist zwischen dem Unterschied zwischen den Legenden und Mythen über die alten Götter der Antike und Jesus ist der: Für all diese Götter gibt es keinen historischen Beweis. Und jeder weiß das, wenn da irgendwie ein Gott mit 3 Zacken aus dem Meer aufsteht, dass das ein Mythos ist. Aber bei Jesus gibt es viele historische Beweise, dass er wirklich gelebt hat. Jesus wurde in insgesamt 10 außerbiblischen Quellen in den ersten 150 Jahren unserer Zeitrechnung genannt. Unter ihnen waren Flavius Josephus, ein ganz anerkannter jüdischer Geschichtsschreiber, auch Tacitus, Plinius der Jüngere, Lucian, der jüdische Talmud. All diese Quellen reden von Jesus, dass es ihn gab. Deshalb ist es ganz einfach, Jesus von Nazareth war auf jeden Fall eine echte historische Person in der Geschichte, der die Geschichte auch total verändert hat. Es ist also wirklich historisch belegt, dass es keinen guten Grund gibt, daran zu zweifeln, dass Jesus überhaupt gab oder dass er ganz anders war, als die Geschichte, unsere Geschichte, die Bibel ihn darstellt. Der Grund, warum Leute heute so dagegen reden, dass Jesus so war, wie er in der Bibel dargestellt wird, ist einfach die Ideologie unserer westlichen Welt, dass nämlich es nicht sein kann für die meisten westlichen Menschen, dass Wunder geschehen. Und weil Jesus viele Wunder getan hat, sagen diese Menschen und Wissenschaftler dann, na, dann kann es ja nicht stimmen und dann müssen wir krampfhaft versuchen, irgendwas zu finden, was sich wissenschaftlich anhört, was das widerlegt. Aber wenn man einfach sagt und sich darauf einlässt und sagt, aber es kann Wunder geben, wenn Gott diese Welt geschaffen hat, was an sich schon ein Riesenwunder war, dann kann es Wunder geben. Und wenn man so an die Bibel drangeht, dann kann man die Bibel und die Evangelien als sehr sachliche Augenzeugenberichten annehmen. Und so haben die Schreiber der Bibel sich selber verstanden. Sie verstanden sich nicht als Leute, die irgendwelche Mythen aufgeschrieben haben, sondern sachliche Augenzeugenberichte. Zum Beispiel Johannes schreibt das in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, den fängt er so an: Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, also von Jesus, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Das heißt, Johannes sagt, das, was wir gesehen haben, wovon wir Zeugen geworden sind, die Jahre, wo wir mit Jesus unterwegs waren, das verkündigen wir euch. Nicht mehr und nicht weniger. Und als Paulus einmal vor Festus stand und sich verteidigen musste, da sagte Festus, weil Paulus an die Auferstehung von Jesus glaubte, sagte Festus zu Paulus, du Paulus, ich weiß, du bist ein ganz, ganz schlauer Mann und ich glaube, du hast einfach ein bisschen zu viel gelesen und hast deshalb einen kleinen Schuss, so ungefähr, sagte er. Und Paulus antwortet ihm wie folgt, ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm hier nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Das heißt, er sagt, hey Festus, du weißt genau, dieser Jesus hat hier gelebt und dieser Jesus hat Wunder getan und deshalb glauben wir an diesen Jesus und deshalb verkündigen wir. Das war nicht irgendwas, was in der Ecke geschehen ist, sondern jeder hier weiß das. Und deshalb glaube ich an ihn. Also, vergessen unsere Frage aufzuschreiben, war Jesus eine? War Jesus eine historische Person? Die Antwort ist ganz klar, ja. Kaum ein ernstzunehmender Historiker würde sagen, dass Jesus niemals existiert hat. Sondern Jesus war eine echte historische Person. Und gerade weil die Bibel so nah an seinem Leben dran geschrieben ist, in der ersten Generation seiner Jünger sind diese Schriften entstanden über ihn. Deshalb haben wir allen Grund anzunehmen, dass sie die Wahrheit gesagt haben über ihn und dass wir hier einen historischen Bericht haben über sein Leben. Aber jetzt, wer war dieser Jesus? Wer war Jesus? Wir haben ja gehört in den letzten zwei Abenden, dass Gott die Welt dem Menschen anvertraut hatte. Aber dass der Verführer, der Satan, kam und sie ihn weggenommen hat und er jetzt regiert. Und wir haben gesagt, dass ein Mensch kommen muss und ein Mensch kämpfen muss, um die Welt wieder zurückzugewinnen. Und wir haben gesagt letztes Mal, dass alle Menschen, so schön sie auch sind und so sehr sie eigentlich Gottes Ebenbild sind und seine Würde in sich tragen, trotzdem sind wir alle in Sklaverei. Und ein freier Mensch muss kommen und sie befreien. So wurde es schon ganz am Anfang unserer Geschichte vorausgesagt. Direkt als Adam und Eva von dieser Frucht gegessen hatten und Gott dann dem Satan seinen Gerichtsspruch gab, sagte er zur Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Es war eine Prophetie, die weit, weit hingeschaut hat auf Jesus. Gott sagte, zwischen dir, Satan, und zwischen der Frau und ihrem Nachwuchs, das heißt zwischen der Menschheit, wird es einen Kampf geben. Und einer wird aufstehen von den Menschen und der wird dir den Kopf zermalmen. Das heißt, der wird dich fertig machen, der wird dich vernichten. Und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Also gleichzeitig wirst du ihm aber auch schaden ein Stück weit. Und deshalb musste ein Mensch kommen, um uns da rauszuholen. Es musste einer sein von dem Samen der Frau. Es musste ein Mensch sein. Und deshalb kam Jesus als Mensch. Jesus war ein echter Mensch. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Er kam wie wir in diese Welt. Er wurde geboren wie wir. durch Wehen und mit Blut und Schmerzen. Und er wuchs auf, wie wir. Er erlebte Freude, er erlebte Trauer, er erlebte Mitgefühl, er erlebte den Druck auf der Arbeit, er erlebte Erholung, er erlebte müde zu sein, er erlebte das Glück von Freundschaft und er erlebte es auch, verraten zu werden von seinen Freunden. Er war zuerst mal ein echter Mensch, wie du und ich, mit einem echten Körper, wie du und ich. Aber gleichzeitig war er mehr als ein Mensch. Lass uns mal auf ein paar Aussagen hören, die Jesus über sich selber machte. Ich habe die in mein Wort mal umschrieben. Einige von seinen eigenen Aussagen waren die, zum Beispiel, dass er existierte, bevor er geboren wurde. Und als er hier auf dieser Erde war, da vergab er Menschen ihre Sünden, obwohl das eigentlich nur Gott konnte. Er sagte von sich, dass die Ehre, die dem Vater gebührt, Vater Gott gebührt, auch ihm gebührt. Er sagte von sich selber, dass er der Richter beim letzten Gericht am letzten Tag sein würde. Er sagte von sich selber, dass er das Wasser für alle Durstigen ist und das Brot für alle Hungrigen, sodass sie niemals wieder Durst oder Hunger haben würden. Und er sagte sogar, dass die, die ihm vertrauen, die werden leben, selbst wenn sie sterben. Das heißt, hier redete jemand, der von sich glaubte, weit mehr als nur ein normaler Mensch wie du und ich zu sein. Würden wir diese Behauptung machen, würden wir Spinner sein. Für die Juden aber war das damals eine krasse Gotteslästerung. Sie sahen einen, der aussah wie du und ich, wie ein Mensch, und der von sich aber behauptete, zum Beispiel Sünden zu vergeben oder der Richter beim letzten Gericht zu sein. Und die Juden verstanden, dieser Mensch behauptet von sich selbst, Gott zu sein. Das war für die Juden absolut klar, wenn sie sich Jesus' Leben anschauten und auf das hörten, was er sagte. Für die Juden war absolut klar, dieser Mensch, der behauptet, Gott zu sein. Undenkbar für einen Juden. Weil für einen Juden war es nicht so wie heute. Heute sagen ja viele Menschen, ja, ich bin Gott oder so, ich bin ein kleiner Gott. Und für die Juden undenkbar. Wenn man damals vor 2000 Jahren in Judäa gesagt hätte, ich bin Gott, dann hätten alle Steine aufgehoben und dich direkt gesteinigt. Weil das war ganz krasse Gotteslästerung. Und dass Gott jetzt im Menschen war und ein Mensch Gott war, das war für die Juden total undenkbar. Und deshalb bekam Jesus viele Probleme. Aber Jesus sagte diese Dinge nicht nur. Ich meine, wir alle könnten irgendwie auf die Straße gehen und diese Dinge reden, die Jesus gesagt hat. Sondern bei Jesus war es nicht nur, dass er darüber redete, sondern er tat auch die Dinge. Würden wir diese Dinge sagen, die er gesagt hat, würde man uns einfach für einen Spinner halten. Bei ihm ging das nicht, weil er die Dinge, die er sagte, auch begleitete mit seinen Taten. Zum Beispiel, er sagte, dass er das Brot des Lebens ist und vermehrt das Brot für 5000 Menschen. Er sagte von sich selbst, dass er die Auferstehung und das Leben ist und er weckt tote Menschen zum Leben. Und er sagt von sich selbst, dass er das Licht der Welt ist und gibt blinden Menschen Augenlicht. Das heißt, die Menschen sahen, da ist was mehr, es ist kein normaler Mensch. Und Jesus zog die Aufmerksamkeit der Menschen auch nicht zuerst auf seine Lehren, sondern immer auf sich selbst. Er sagte radikal zu den Menschen, folge mir. und du wirst für immer leben. Er sagte den Menschen, glaube an mich und du wirst am letzten Tag auferstehen. Er sagte den Menschen, vertraue mir und du wirst niemals sterben. Das war krass, was er gesagt hat, ein ganz krasser Anspruch. Gleichzeitig war Jesus total zärtlich und sanftmütig, aber seine Aussagen über sich selbst waren nicht zärtlich und sanftmütig. Denn er sagte Dinge wie, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Oder er sagte, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, also Gott. Das heißt, Jesus hat niemals gesagt, irgendwie, ich bin nur ein kleiner Mensch und ich will nicht, dass ihr auf mich schaut, sondern im Gegenteil, er hat immer versucht, den Leuten sich selber zu zeigen und zu zeigen, hey, ich bin der, der von Gott gesandt bin, ich bin Gott selbst. Und er stellte diese Frage seinen Jüngern. Er fragte seine Jünger, was sagt ihr, wer bin ich? Und Petrus antwortete, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und bei seiner Verhandlung vor Pontius Pilatus wurde Jesus das Gleiche gefragt, wer er sei. Und er gab die gleiche Antwort. Nun gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder Jesus war total verrückt. Total verrückt, schizophren, dass er wirklich dachte, er wäre irgendwie Gott, psychisch gestört, würden wir heute sagen. Oder er war irgendwie dumm, er wollte irgendwie Ansehen von den Leuten und hat dann seine Meinung so noch bis zum Ende festgehalten, obwohl er dafür sterben würde. Oder die dritte Möglichkeit, er hatte einfach recht und alles war so, wie er es gesagt hat. Und wir können uns sicher sein, Jesus war nicht dumm oder verrückt. Einmal kamen Soldaten zu ihm, die ihn verhaften sollten, von den jüdischen Herrschern geschickt. Und sie sollten Jesus verhaften, aber sie kamen mit leeren Händen zurück zu den jüdischen Herrschern und sagten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Das heißt, Jesus war nicht verrückt. Die Antwort, die uns bleibt, ist die, Jesus war wirklich Gott. Jesus war und ist Gott. Die Jünger fragten sich selbst, nachdem Jesus einen Sturm gestillt hatte, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Und auch wir fragen uns, wer ist dieser? Und die Geschichte sagt uns, dieser ist Gott. Am ersten Abend haben wir den ersten Satz der Geschichte uns angeschaut. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jemand, der eine Biografie von Jesus geschrieben hat, sein Jünger Johannes, das Johannesevangelium, der fing sein Evangelium so an. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Alles wurde durch das Wort, das heißt, alles, was geschaffen ist und existiert, jemals in Existenz gekommen ist, wurde durch das Wort. Und ohne das Wort wurde auch nicht eines, das geworden ist. Was ist dieses Wort? Wenn man da weiterliest, sieht man ganz klar, dieses Wort ist eine Umschreibung für Jesus Christus. Er ist der Schöpfer. Er ist die Hauptfigur unserer Geschichte. Er ist Gott. Er ist der, dem alles gehört, weil er alles gemacht hat. Er ist der König und das Königreich gehört ihm. Und jetzt kommt einer der krassesten Sätze, die es in der Geschichte gibt. Das steht nämlich im gleichen Kapitel bei Johannes, da heißt es, und das Wort wurde Fleisch, das heißt Körper, und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott wurde einer von uns. Gott wandelte unter uns. Er lebte mit uns. Er kam uns total nahe. Er kannte menschliche Freude und menschliches Leid. Er war mitten unter uns. Das ist total krass und unverständlich. Aber es war so. Das heißt, Jesus ist Mensch, aber auch Gott. Jesus ist nicht irgendein Gott, sondern der Gott. Er ist die einzige Person, die wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Und hier kommen wir natürlich zu einem Problem. Das ist wahrscheinlich der am schwierigsten zu verstehende Punkt in unserer ganzen Geschichte. Nämlich, wie kann es sein, dass Gott anscheinend einer ist, aber anscheinend gleichzeitig drei? Denn wenn der Vater Gott ist und ich jetzt sage, dass Jesus Gott ist, die Geschichte uns außerdem noch lehrt, dass der Heilige Geist Gott ist, wie kann das sein? Das ist die Frage der Dreieinigkeit. Obwohl Gott einer ist, das heißt ein Wesen, gibt es in ihm mehr als eine Person. Oder um ein anderes Wort zu gebrauchen, was ein bisschen schwieriger ist, aber es noch besser beschreibt, gibt es mehr als ein Zentrum des Bewusstseins. In dir und in mir, wir sind ein Wesen und in uns gibt es ein Zentrum des Bewusstseins. In mir gibt es nur ein Zentrum, was sagt, ich bin Simon. Ja. Lassen wir Schizophrene jetzt mal außer Acht. Ja. Aber in normalen Menschen gibt es nur ein Zentrum des Bewusstseins. Und weil Gott einer ist, aber drei Personen in ihm sind, deshalb kann er gleichzeitig im Himmel und auf der Erde sein. Das kann niemals auf den Menschen zutreffen, gerade deshalb, weil wir nicht Gott sind. Lass mich zuerst mal sagen, was die Dreieinigkeit oder das lateinische Wort ist dazu Trinität, was das nicht ist. Was ist die Dreieinigkeit nicht? Die Dreieinigkeit ist nicht unlogisch. Dreieinigkeit geht über unseren Verstand hinaus. Aber sie widerspricht sich nicht. Nirgendwo widerspricht die Lehre der Dreieinigkeit den Regeln der Logik. Die, die sagen, dass wir Christen an Widersprüche glauben, haben nämlich die Dreieinigkeit nicht verstanden. Viele, die das sagen, sagen nämlich von uns, dass wir an drei Götter glauben. Ich habe ja 6 Jahre in der muslimischen Welt gelebt und viel mit Muslimen geredet. Und ganz, ganz viele haben mir immer wieder gesagt, du glaubst an drei Götter. Und sie meinten damit Gott, den Vater, Jesus und Maria. Also den Heiligen Geist meinten sie damit gar nicht, aber die vorherrschende Meinung war, an diese drei Götter glaube ich. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Natürlich glaube ich nicht an drei Götter. Ich glaube nicht, dass Gott gleichzeitig eine Person ist und gleichzeitig drei Personen. Gott ist nicht eins und drei gleichzeitig, zumindest nicht im gleichen Sinn. Er ist ein Wesen und drei Personen gleichzeitig. Aber niemals meinen wir damit, dass er eine Person und drei Personen gleichzeitig ist oder ein Wesen und drei Wesen gleichzeitig. Die Dreieinigkeit sagt, Gott ist ein Wesen mit drei Personen, drei Zentren des Bewusstseins. Man kann ihn nicht zerteilen, er ist ein Wesen und doch gibt es in Gott drei klar definierte Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Um es nochmal anders auszudrücken, Gott hat ein Was. Gott hat eine Essenz, was er ist. Und er hat drei Wer, drei Personen, drei Wer er ist. Ich habe gesagt, die Dreieinigkeit ist nicht unlogisch. Trotzdem geht sie aber weit über unser Verstehen hinaus. Es wäre auch schlimm, wenn sie in unser Verstehen reingehen könnte, weil dann könnte Gott, er ja ziemlich klein, wenn er in unserem kleinen Kopf wohnen könnte und wenn wir ihn ganz verstehen könnten. Das heißt, es geht über unser Verstehen hinaus, aber es ist nicht unlogisch. Was manchmal hilft, sind so ein paar Analogien, ein paar Beispiele für die Dreieinigkeit. Und da gibt es ein paar schlechte und ein paar gute. Ich möchte ein paar relativ schlechte Beispiele sagen, dafür, wie es sein kann, oder die für die Dreieinigkeit manchmal gebraucht werden. Zum Beispiel liest man manchmal, in einer Kette sind ja auch mehrere Glieder, die so ineinander greifen. Und so ist Gott wie eine Kette mit drei Gliedern. Stimmt natürlich nicht, weil Gott ist nicht teilbar. Die Kette kann man aufteilen in drei Gliedern, geht bei Gott nicht. Oder Gott ist wie ein Schauspieler, der drei verschiedene Rollen spielt. Geht natürlich auch nicht, weil Gott ist gleichzeitig drei Personen und nicht nacheinander. Ein Schauspieler kann nicht gleichzeitig drei Personen spielen. Und die drei Personen, die ein Schauspieler spielt, sind sich auch vom Charakter total verschieden. Aber Gott, die drei Personen in der Gottheit haben ein Wesen, das heißt die gleichen Charakterzüge. Was schon ein bisschen besser ist, ist das Beispiel vom H2O, vom Wasser. Es kann in verschiedenen Zuständen sein, zum Beispiel fest, ist Eis, flüssig, ist trinkbares Wasser und gasförmig ist es Wasserdampf. Aber auch das, man muss immer sagen, Wasser kann nicht gleichzeitig alles sein, nur nacheinander. Aber Gott ist gleichzeitig alles. Das heißt, all diese Bilder sind natürlich begrenzt. Ein relativ gutes Bild, das Beste meiner Meinung nach, was ich gefunden habe, ist wirklich das ganz einfache Bild vom Dreieck. Das ist wie die Dreiecken, nicht die drei, Linien, Kanten vom Dreieck, sondern die Dreiecken. Die sind untrennbar voneinander, miteinander verbunden. Man kann nicht die eine Ecke rausnehmen, dann hat man kein Dreieck mehr, dann hat man nur noch eine Seite. Die sind untrennbar miteinander verbunden, aber sie sind auch total simultan zueinander. Das heißt, sie entsprechen sich, sie sind sich ähnlich. Ja. Ist vielleicht das Beste, aber natürlich, auch ein Dreieck ist begrenzt und Gott ist natürlich nicht begrenzt. Ich finde es total gut, dass Gott dreieinig ist. Nämlich aus einem viel, viel tieferen Grund. Wenn Gott dreieinig ist, ein Gott und in sich drei Personen, dann braucht er niemanden, um glücklich und zufrieden zu sein, weil er sich selbst total genug ist. Und die Bibel lehrt, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe, sagt die Bibel in 1. Johannes 4, Vers 16. Und Gott kann in sich selbst nur Liebe sein, weil er drei Personen ist. Nur Christen können von Gott sagen, Gott ist Liebe. C.S. Lewis sagt dazu, wenn Gott nur eine Person wäre, dann wäre er, bevor er die Welt geschaffen hatte, nicht Liebe gewesen. Warum? Weil Liebe nicht möglich ist ohne ein Gegenüber. Da wo nur eine Person ist, im luftleeren Raum, da kann keine Liebe sein, sondern Liebe ist immer ein sich verschenken, ein selbstloses sich an den anderen verschenken. Aber weil Gott drei Personen in einem Wesen ist, deshalb konnte er schon, bevor er uns Menschen überhaupt gemacht hatte, in sich selbst Liebe sein, in sich selbst Gemeinschaft sein. Augustinus, einer der Kirchenväter, hat es ähnlich gesagt. Er sagt, Liebe braucht immer drei Dinge. Liebe braucht einen Liebhaber, Liebe braucht einen, der geliebt wird, einen Geliebten, und Liebe braucht einen Geist der Liebe zwischen beiden. Aber Liebe existiert nicht, bis diese drei als eine Einheit existieren. Und das ist genau das, was wir in dem Gott der Bibel finden. Übrigens ist das ein Problem für das muslimische Bild von Gott. Allah kann vielleicht Liebe zeigen, seinen Geschöpfen, aber er kann niemals Liebe sein. Denn wenn Allah ewig ist, dann hatte er in der Ewigkeit, bevor diese Welt gemacht wurde, keinen Gegenüber, den er lieben konnte. Und dann wäre er auch nicht Liebe gewesen, weil Liebe nicht existieren kann, wenn kein Gegenüber da ist. Gott brauchte uns nicht, aber er wollte uns in diese Liebe mit einbeziehen. Aber das kann er nur tun, wenn er das Problem löst, von dem wir letzte Woche geredet haben. Das Problem möchte ich nochmal kurz mit euch wiederholen. Wir haben gesagt, dass Gott der Schöpfer ist, der diese Welt gemacht hat. Das soll diese Tupperdose hier sein. Und in diese Welt hat er ein ganz, ganz wertvolles Geschöpf gesetzt, nämlich den Menschen, dich und mich, hat uns diese Welt gegeben. Und wir konnten Gemeinschaft mit Gott haben. Meine Hand soll mal Gott repräsentieren. Gott konnte uns anfassen, Gemeinschaft mit uns haben. Wir haben gesagt, am Anfang war alles so, wie es sein sollte. Gott und Mensch in totaler Gemeinschaft miteinander. Aber dann passierte das, wovon wir letzte Woche geredet haben. Dann kam die Schlange, der Mensch ließ sich verführen und die Sünde kam in diese Welt und mit der Sünde das Gericht und der Tod. Cola ist ja schwarz, so schwarz wie die Sünde. Und so konnte Gott keine Gemeinschaft mehr mit uns haben, weil Gott total heilig ist, aber wir total in dieser Sünde drin sind. Und Gott, das habe ich letztes Mal ganz am Ende gesagt, kam aber und startete eine Rettungsaktion durch Jesus. Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Und dieses Problem konnte nur Jesus lösen, weil er dieser, in Anführungsstrichen, Gott-Mensch war. Ich schreibe das extra mit einem Bindestrich, also nicht ein Mensch, der auch ein bisschen göttlich ist, sondern wahrer Gott, wahrer Mensch. Man könnte auch sagen, Mensch-Gott. Dieses Problem aus irdischer Perspektive betrachtet, war es so, ein Mensch musste kommen und die Schlange bekämpfen, um rückgängig zu machen, was der Betrüger, der Satan, getan hatte. Und das gleiche Problem aus Gottes Perspektive betrachtet, war das, der Mensch selber, wir mussten für unsere Rebellion bezahlen, aber wir können nicht. Wer von uns könnte diese grenzenlose Zahlung machen, die den Gegenwert zu einer ewigen Bestrafung für alle Sünden dieser ganzen Welt hätte? Wir müssten eigentlich bezahlen. Aber wir können nicht. Und diese Kluft zwischen Gott und Mensch muss überbrückt werden. Und das kann nur einer tun, nämlich der Gottmensch Jesus Christus. Und als Gott ihn gab, seinen Sohn, da gab er sich selbst. Und das ist zuerst mal die wunderbare Botschaft. Der Gott, den wir haben, ist nahe Gott. Er ist hier. Einer seiner Namen ist Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott kam herunter auf diese Erde. In Jesus kam Gott selbst. Man könnte sagen, Gott wurde klein. Ungefähr so, wie wenn sich eine Mami zum kleinen, verängstigten Kind hinunterhockt, um ihm auf Augenhöhe zu sein, es zu trösten und in den Arm zu nehmen. Genau das hat Gott getan in Jesus. Wir lesen, er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Obwohl Jesus niemals aufhörte, Gott zu sein, auch als er Mensch wurde, legte er seine göttlichen Rechte total nieder. Ungefähr so wie ein König, der seine Krone und den Mantel niederlegt und dann Bettlermantel anzieht und unerkannt unter den Ärmsten seiner Einwohner wohnt. Der ist immer noch König, aber er legt seine königlichen Rechte nieder. Genau das tat Gott in Jesus. Ich habe letztens einen interessanten Menschen kennengelernt in Bosnien. Ist da Pastor einer Gemeinde. Und ich habe ihn gesehen und der hatte einen ziemlich runden Bauch, war ziemlich klein, und also einen ziemlich großen runden Bauch, und da waren ziemlich kleine Arme und kleine Beine dran, eine ziemlich lustige Gestalt, und hat jetzt ziemlich alte Kleidung an. Und ich habe den so gesehen und später habe ich mich mit ihm unterhalten. Und er hat mir gesagt, wenn ich mich recht erinnere, ist er eigentlich Professor für Psychologie und hat auf jeden Fall eine eigene Firma in Tschechien und kriegt da genügend Geld. Aber er nimmt nur einen ganz kleinen Teil von dem Profit, den er macht mit dieser Firma, nämlich nur so viel, wie auch ein armer Arbeiter in Bosnien verdient, einfach um einer von ihnen zu sein. Und es hat mich bewegt, weil es was zeigt von dem, was Gott getan hat. Gott, Jesus, blieb König, aber er legte alle seine Rechte ab. Und nur ein Hinweis, dieser Jesus, das ist eben nicht der Jesus, wie er im Islam gelehrt wird, wie er bei den Mormonen gelehrt wird, wie er bei den Zeugen Jehovas gelehrt wird oder im New Age. Das ist der wahre Jesus und das sind komplett andere Geschichten. Warum kam Jesus? Warum kam er jetzt? Vielleicht auch hier erstmal, warum er nicht kam. Jesus kam nicht, damit wir irgendwie miteinander besser klarkommen, uns um die Armen kümmern oder für soziale Gerechtigkeit eintreten. Alles wichtige Sachen, aber das war nicht der Hauptgrund, warum Jesus kam. Und so wird Jesus heute oft dargestellt, so wie so ein Gandhi, der Frieden brachte und der Erkenntnis brachte vom Guten oder wie wir besser miteinander klarkommen. Aber Jesus kam nicht, um uns zu lehren, wie wir ein besseres Leben führen können. Dafür waren vorher schon viele andere Propheten gekommen. Du kannst alles, was Jesus über die Armen und über soziale Gerechtigkeit gesagt hat, wegnehmen. Und der Hauptpunkt, warum er kam, bleibt trotzdem noch bestehen. Nicht, dass Jesus die Armen egal sind. Aber er kümmerte sich um sie. Aber genauso kümmerte er sich um Reiche. Er half jedem, der zu ihm kam. Dem Bettler oder der Prostituierten, dem reichen Steuereinnehmer oder dem mächtigen gebildeten Pharisäer. Jesus half jedem. Für ihn verlief die Trennlinie nicht zwischen den Armen und den Reichen, sondern zwischen den Stolzen und denen, die bereit waren, umzukehren. Egal, ob sie reich oder arm waren. Also, soziale Gerechtigkeit war nicht Jesus' Botschaft, zumindest nicht seine Hauptbotschaft. In seiner Hauptbotschaft ging es auch nicht darum, was Christen tun sollten, sondern es ging darum, was er selbst tun würde. Jesus kam Und das ist der Hauptgrund, um sich selbst hinzugeben. Er kam auf diese Erde, um sich hinzugeben. Lasst uns über Weihnachten nachdenken. Nicht, was vielleicht jetzt einige von uns denken, nicht über die Hirten, Engel Josef und Maria und den Stall, sondern lasst uns stattdessen mal den, wie ich finde, wichtigsten Weihnachtsvers anschauen, den uns die Geschichte zeigt. Dieser Satz, der steht nicht in der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen, sondern der steht im ziemlich dunklen und unheilverkündenden Abschnitt, in dem es um Blut und Opfer und Tod geht, nämlich im Hebräerbrief. Und in dieser Passage, da geht es darum, dass Kühe und Ziegen geopfert wurden, ausgeblutet wurden und ihre unschuldigen Leben hingegeben wurden für die, die wirklich schuldig waren, nämlich für uns. Und natürlich wissen wir alle, Opfer von Tieren können niemals wirklich für Menschen bezahlen, schon gar nicht für alle Menschen. Es war eine vorübergehende Lösung, die Gott den Juden gegeben hatte, die die, ich sag mal, moralische Wunde kurzzeitig bedecken sollte, aber sie konnte sie nicht heilen. Denn der Mensch, du und ich, wir schulden Gott. Wir haben vor ihm Schuld. Und ein Mensch muss bezahlen, nicht ein Tier. Und nur ein sündloser Mensch, also jemand, der keine Sünde hat, kann die Schulden für jemand anderen bezahlen. Und nur ein Mensch, der mehr als ein Mensch ist, kann die Sünden von vielen bezahlen. Und hier genau geht es um diesen Weihnachtsvers. Und der geht so, der steht in Hebräer 10, Abvers 5. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, das heißt an Weihnachten, gesagt zu Gott, Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da habe ich gesagt, hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist und ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das heißt, an Weihnachten sagte Jesus, Vater, hier bin ich. Ich werde das tun, was du von mir willst. Ich nehme den Leib an, den du mir gegeben hast, den du gemacht hast. Und diesen Körper, diesen Leib, den werde ich als völlige Bezahlung für alle Sünden ausbluten lassen. Und das ist die Antwort auf unsere Frage. Deshalb kam Jesus auf die Erde. Jesus gab seine göttlichen Rechte auf, um das reine Opfer zu sein und um Sünder zu retten. Und dieses Thema finden wir überall in der Weihnachtsgeschichte. Zum Beispiel der Engel sagte zu Josef, sie, Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und die Engel sagten zu den Hirten, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden, es ist der Messias, der Herr. Und 30 Jahre später zeigte Johannes der Täufer auf Jesus und sagte, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und all diese Situationen enthalten diesen Weihnachtsvers, wo Jesus sagt, ein Leib hast du Gott mir gegeben. Das ist der exakte Grund, warum Jesus kam. Nicht, um Liebe und Frieden und soziale Gerechtigkeit zu verkünden, sondern um sich selbst für etwas Grausames und Gewalttätiges hinzugeben, nämlich um am Kreuz zu sterben. Deshalb sollte eigentlich über jeder Krippe ein Kreuz hängen. Denn Jesus kam, um zu sterben. Wenn wir nur Weihnachten feiern und sagen, schön, Gott kam, es ist ungefähr so, wie als wenn wir ein Formel-1-Rennen die Zusammenfassung anschauen, aber nur den Start und dann den Fernseher ausmachen und nicht schauen, wie das Rennen ausgegangen ist. Weihnachten ohne Kreuz macht keinen Sinn. Und Jesus selbst hat das immer wieder betont, dass er kam, um zu sterben. Sagte zum Beispiel in Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und er sagte, denn auch der Menschensohn, also er selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Lasst uns über diesen letzten Satz nochmal besonders nachdenken. Jesus kam, um sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wir müssen uns drei Fragen stellen, um das zu verstehen. Die erste Frage ist, was ist ein Lösegeld? Ein Lösegeld ist der Preis, den man für eine Geisel oder einen Sklaven bezahlt. Ein Lösegeld ist ein Geld für einen Körper. Mit dem Lösegeld kauft man eine Person. Die Frage ist jetzt, die zweite Frage, wessen Körper kauft Jesus mit dem Lösegeld? Die Antwort ist, er kaufte die, die als Geiseln genommen sind, die unter dieser Last der Sünde sind. Er kauft die, die Sünder, Rebellen und Sklaven sind und will sie freikaufen. Und die dritte Frage ist, was ist der Preis, den er bezahlt? Die Antwort ist, Jesus kauft einen Körper, dein und mein, viele Körper, indem er seinen eigenen Körper hingibt. Ein Leib hast du mir gegeben, sagte er zu Gott. Deshalb kam er. Er kam, um sich hinzugeben und er kam, um uns zu retten. Retten bedeutet, jemand vor einer drohenden Gefahr zu bewahren und ihn dort herauszuholen. Jesus kam, um sich als Lösegeld zu geben. Der ein oder andere weiß, dass ich selber mal Opfer von einer Geiselnahme war, wo dann auch Lösegeld bezahlt wurde. Und ich selber habe während dieser Zeit so darum gebetet und gerungen und so gehofft, dass dieses Lösegeld ankommt. Und nie ist mir vorher das so klar gewesen. Wir als Menschen in dieser Sünde, wir sind so davon abhängig, dass jemand kommt und für uns bezahlt und uns da rausholt. Und wir können nichts tun. Und Jesus kam, um uns zu retten, um uns da rauszuholen. Er kam nicht, um uns zu retten von unserer Unwissenheit oder Armut oder Gewaltherrschern oder von uns selbst oder so. Sondern warum kam Jesus? Vor wem wollte er uns retten? Vor wem musste er uns retten? Die Antwort wird den einen oder anderen verblüffen, aber sie ist wahr. Jesus kam, um uns vor dem Vater zu retten. So komisch das klingt, aber das Evangelium ist eigentlich, Gott rettet uns vor Gott. Wir haben letzte Mal gesagt, dass der König, der Vater Gott, ist zornig, weil wir ihn angegriffen haben. Wir sind schuldig gegen ihn. Wir schulden ihm. Wir haben gegen ihn rebelliert. Und Gott als guter Gott kann nicht das Böse einfach so sagen, ist egal, sondern weil er gut ist, deshalb ist er gerecht. Und deshalb muss er aufstehen gegen das Böse, gegen uns. Das ist eine gefährliche Lage, in der wir sind vor Gott. Jesus selbst hat das gelehrt. Er sagte zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, dann meint er Gott, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Und im Hebräerbrief steht, ja, es ist schrecklich, in die Hände oder dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Das ist die schlechte Nachricht, von der ich letztes Mal geredet habe. Aber ohne diese schlechte Nachricht gibt's keine gute Nachricht und macht die gute Nachricht keinen Sinn. Und diese gute Nachricht ist sehr, 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 sehr gut. Und das ist die gute Nachricht. Gott selber, der Vater, hat eine Rettungsaktion gestartet. Es gab eine göttliche Invasion. Gott kam herunter in Jesus. Und Jesus sagte, ein Leib hast du mir gegeben. Der Vater, der gleichzeitig zornig auf uns ist, zu Recht, gab seinen Sohn aus Liebe, um seinen Zorn zu befriedigen. Ein letzter Punkt. Das Leben von Jesus war voller außergewöhnlicher Taten. Aber es gab zwei Dinge, die total wichtig für diese Rettungsaktion waren, uns hier rauszuholen. Das erste ist, Jesus lebte ein Leben, wie wir es eigentlich führen sollten, aber es nicht tun, ein perfektes Leben. Jesus lebte ein Leben, wie wir es eigentlich führen sollten, aber es nicht tun. Wir rebellieren gegen Gott, aber er gehorchte Gott, seinem Vater, in allem. Wir leben für uns selbst. Wenn wir ehrlich sind, erwischen wir uns dabei immer wieder. Aber er lebte nur für den Vater. Wir zögern und schwanken, aber er zog das Ding durch und war gehorsam. Jesus hatte keinen Hauch von Sünde, keine Dunkelheit, keinen Schatten. Und Jesus versagte niemals. Er war sogar bis zum Tod gehorsam. Das hat sonst niemand getan. Und es gab keinen sonst wie ihn. Und das musste er sein, um sich als perfektes Opfer hinzugeben. Und zweitens, Jesus machte einen Tausch. Jesus machte einen Tausch. Er nahm sein perfektes Leben und tauschte es für unser kaputtes und verfaultes und schlechtes Leben ein. Er bekam unsere Schlechtigkeit. Er bekam unser Urteil und unsere Strafe. Und er gab uns seine Güte und seine Freiheit, die damit einhergeht. Wir gehen an seine Stelle und er an unsere. Es gab diesen Tausch. Das ist vielleicht schwer vorstellbar, aber auch in der Geschichte gab es immer wieder ähnliche Situationen. Ich habe die Tage nachgedacht. 1972 waren ja die Olympischen Spiele in Berlin. Ich habe da noch nicht gelebt, aber vielleicht können sich einige von euch an diesen Tag wirklich erinnern. Palästinensische Terroristen nahmen 11 israelische Geiseln in München. Ja, 2 wurden direkt getötet, 9 blieben in der Hand der Terroristen. Und ich habe letztens den Bericht gelesen und eins hat mich berührt. Es gab einige deutsche hochrangige Politiker, die sich freiwillig zum Tausch gegen diese Geiseln angeboten haben. Unter anderem der Bürgermeister des Olympischen Dorfes, der Sicherheitschef der Olympischen Spiele, der bayerische Innenminister und der Bundesinnenminister, Hans-Dietrich Genscher hieß er damals, die gesagt haben, hey, wir sind bereit, uns eintauschen zu lassen gegen diese Geiseln. Nun, die Terroristen sind in diesem Fall nicht drauf eingegangen, aber mich hat's berührt, da waren Menschen, die bereit waren, an die Stelle von anderen zu treten. So ist es bei Jesus. Wir sind die Geiseln. Wir sind in dieser aussichtslosen Lage. Aber Jesus sagt, lass sie frei, nimm mich stattdessen. Das hat Gott durch Jesus getan. Gott kam vom Himmel herab zu uns und wohnte unter uns. Und sagte, ein Leib, Gott, hast du mir gegeben. Und Jesus hat diesen Leib bewahrt, hat ihn perfekt durch sein Leben gebracht und dann hat er zum Vater gesagt, nimm mich stattdessen und getauscht. Dieser Tausch, der fand am kleinen Ort außerhalb des alten Jerusalem statt. Und dieser Ort hieß Golgatha, die Schädelstätte. Dort wurde vor ungefähr 2000 Jahren ein Kreuz aufgerichtet, an dem dieser Tausch stattfand. Und das werden wir uns nächste Woche anschauen. Nächste Woche ist unser Thema das Kreuz. Und dann werde ich auch das mit der Cola und so hier auflösen. Und wir werden sehen, wie das genau vonstatten ging, dieser Tausch.